Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In der letzten Woche, da haben wir ja etwas unverhofft eine kleine Sommerpause nehmen müssen. Wir fanden das aus unserer Sicht jetzt gar nicht so verkehrt, denn, da werden wir gleich einen Satz zu verlieren, der Kalender, der wirkt ja so ein bisschen gebrochen. Und wir nehmen große Schritte Richtung US Open. Wir sind aktuell so im Zwischenraum Masters Kanada, Masters Cincinnati, Ohio. Und wer, ja, ich glaube auch schon mit sehr viel Vorfreude Richtung US Open auf Ende August schielt, ist Henrike. Hallo Henrike.
Hallo. Ja, ich schiele auf jeden Fall auch mit Vorfreude auf die US Open, weil ich in der Zeit Urlaub habe und ich davon dann auch was sehen kann.
Das ist hilfreich in der Regel, das stimmt.
Ja, weil das war bei mir in den letzten zwei Wochen auch so ein bisschen das Hindernis, weswegen das dann zu dieser unverhofften Sommerpause führte. Es war viel zu tun bei mir.
Viel zu tun haben eigentlich sage ich, auch die Topspieler. Wir hatten ja in den letzten Wochen so eine kleine Diskussion rundrum die Masters-Turniere, dass ein Jannik Sinner, einen guten Carlos Alcaraz verletzungsbedingt, auch ein Novak Djokovic, über den wir gleich sicherlich auch nochmal ein Wort verlieren explizit, sich jetzt nicht sofort auf den Weg machen, um in den USA die Masters-Turniere zu spielen. Wir haben am Ende jetzt, wenn wir auf Kanada schauen, Montreal bei den Herren und Toronto bei den Damen, Titelverteidigungen erlebt. Ben Shelton hat seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt bei den Männern. Und Iga Swiatek hat bei den Frauen den Titel wiederum verteidigen können. Für sie sogar der erste Titel im Jahr 2026. Das klingt danach, dass wir eine US Open-Favoritin benennen können.
Ob ich das jetzt als Favoritin einstufen würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist halt für Iga Swiatek sehr, sehr wichtig, dass sie da wieder auf die Siegesspur kommt und auch wie sie gewonnen hat. Also ich meine, sie hat gegen Elena Rybakina gespielt und das Finale war, wenn ich mich korrekt erinnere, 6-2, 6-3 für Swiatek. Und das ist natürlich auf einem Hartplatz gegen Rybakina, der Belag ja liegen dürfte, auch keine schlechte Leistung. Und ich könnte mir vorstellen, dass da bei Swiatek jetzt wieder so ein Knoten platzt. Aber muss man jetzt auch mal beobachten. Wir wissen, dass sie US Open kann, weil sie die auch schon mal gewonnen hat. Insofern ist das sicherlich eher ein gutes als ein schlechtes Zeichen.
Was so ein bisschen auffiel, fand ich, wenn man beide Turniere mal vergleicht vom Verlauf her. Wir hatten in Toronto bei den Frauen ein Endspiel mit Swiatek gegen Rybakina, hast du gerade erwähnt. Zwei Namen, die in der Weltrangliste seit vielen, vielen Jahren prägend vorne stehen. Bei den Männern lief das Ganze so ein bisschen anders. Ich hatte es gerade schon auch erwähnt, dass viele Topspieler halt gefehlt haben. Natürlich tun sich automatisch dann Chancen auf für Spieler, die vielleicht bei Masters-Turnieren noch gar nicht so die großen Ergebnisse sammeln konnten. Nun hatten wir im Viertelfinale zum Beispiel neben Nakashima auch noch Namen wie ein Thien, wie ein Jodar. Findest du das grundsätzlich eigentlich gut, wenn da vielleicht auch mal so ein bisschen Abwechslung übers Jahr reinkommt? Oder hat das für dich dann auch immer so einen Beigeschmack? Weil das ist ja auch so ein Vorwurf, den jetzt den Topspielern gemacht wird. Eigentlich ja schon bei den Masters-Turnieren zu erwarten ist und es vielleicht denn auch so sein muss, dass die Besten der Besten gegeneinander spielen am Ende.
Also ich persönlich finde das gut, weil ich Tennis wegen Tennis gucke. Ich will guten Sport sehen und da ist man zum Beispiel bei einem Jodar dieses Jahr wirklich nicht schlecht unterwegs. Wenn ich es jetzt natürlich für den Sport an sich betrachte und mir überlege, dass natürlich auch Leute mitgenommen werden müssen, die eher über Namen reinkommen, weil sie sagen, ach, dann habe ich mal Novak Djokovic gesehen oder mal Jannik Sinner gesehen. So wie ich sage, hey, ich habe mal hier in Frankfurt mir das NFL-Spiel Chiefs gegen die Dolphins angeschaut. Ne? Nicht, weil ich jetzt jedes Jahr ein NFL-Spiel sehen muss, sondern weil ich mal eins sehen wollte und ich wusste, okay, bei den beiden hast du jetzt nicht die schlechtesten Teams. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Das ist auch so eine interessante Diskussion, die Andrea Petkovic letztens mit einem anderen Tennis-Kommentator und Host hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Da ging es um die Frage, ob man die Setzung bei den Grand Slams nicht ganz weglässt oder zumindest runterdampft auf nur vier. Ne, du setzt vier Personen, von mir aus die vier Top-Spieler und Spielerinnen und alle anderen sind dann vogelfrei. Das würde natürlich eine andere Form von Sport, eine andere Form von Spannung reinbringen, aber ob es dann gut ist für den Sport als solchen, und da finde ich, hat Andrea Petkovic ein gutes Argument gebracht, eben nämlich genau das, dass du natürlich unterscheiden musst zwischen jemandem, der Tennis wegen des Tennissports konsumiert und jemand, der es guckt wegen des Entertainment-Faktors. Und deswegen würde ich sagen, für mich persönlich ist es nicht so ein Problem, wenn bei einem Masters mal in einem Viertelfinale irgendwie eine ganz krude Mischung zusammenkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf Dauer dem Sport im Sinne von Feld-, Wald- und Wiesen-Fan nicht guttun würde.
Ja, finde ich einen spannenden Punkt, dass du diese Geschichte mit der Setzung dann einbringst. Das hatte ich auch mitbekommen. Weil klar, dadurch würde man natürlich die Chance erhöhen, auch dann beispielsweise beim Grand Slam, dass du dann eine letzte Acht hättest, die mal ein bisschen mehr durchmischt ist, weil Topspieler automatisch auch früher aufeinander getroffen sind. Die Leute, die jetzt nicht Tennis gucken wegen des Tennis wegen, sondern die gucken, weil sie am Ende Sinner gegen Alcaraz sehen wollen, sag ich jetzt mal. Da wäre mein Gegenargument, die schalten halt aber auch vorher nicht ein. Also die würdest du, glaube ich, dadurch gar nicht verlieren, wenn du jetzt nur die Top 4 setzt oder von mir aus auch noch ein paar mehr, weil es ja am Ende doch ein bisschen darauf hinauslaufen würde, dass genau diese Spieler dann zumindest von ihrer grundsätzlichen Chance her gegeneinander spielen am Ende. Was ich sportlich daran interessant finden würde, wäre, dass du natürlich anderen Spielern die Chance öffnest, auch einfach mal weiterzukommen bei einem Grand Slam, weil du vielleicht dann nachher am Ende nicht zum fünften Mal gegen einen Taylor Fritz oder einen Ben Shelton oder einen sonstigen Top-10-Spieler scheiterst.
Das ist es halt, ne? Man kann natürlich jetzt auch das, beziehungsweise noch nicht mal das Argument heranziehen, aber du siehst es ja auch oft, wenn in Masters das Ergebnis so ist wie jetzt. Da spielt ein Ben Shelton gegen einen Brandon Nakashima. Das wäre jetzt vielleicht in Cincinnati bei dem Masters noch mal was anderes gewesen, weil es zwei US-Amerikaner sind. Aber müsste man jetzt natürlich mal auf die Zuschauer- und TV-Zahlen gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Kanadier jetzt vielleicht nicht so komplett hinterm Ofen hervorgeholt hätte, wie als wenn da jetzt Ben Shelton gegen, sagen wir mal, Jannik Sinner gespielt hätte. Ne? Das meine ich damit. Ich glaube, du merkst diesen Effekt schon. Es ist natürlich auch eine Frage, würde irgendwann so ein Gewöhnungseffekt entstehen? Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, komm, wir machen jetzt hier freie Facht, das wird mal spannend jetzt. Und ich glaube auch, das wird spannend, weil dann kann es hinterher auch ganz ulkige Zusammensetzungen geben, die ja durchaus so einem Turnier auch guttun können. Es ist aber die Frage, kriegt man das mit allen lang genug durchgezogen, dass es dann irgendwann zur Gewöhnung wird, weißt du? Und dann ist es natürlich auch wieder die Frage, was macht das dann mit den Weltranglisten? Ne? Warum führt man die dann noch? Okay, also um sie zu wissen. Ja, weil ich sag mal so, die Setzung bei einem Turnier ist ja irgendwie auch, abgesehen vom Preisgeld, ein bisschen deine Belohnung für die Leistung, die du gebracht hast. Dass du eine bessere Startchance kriegst. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar, natürlich.
Dann könnte man,
wird ja auch so eingeordnet.
Genau, und dann könnte man sich ja auch dann, wenn man sagt, man will es spannender machen, irgendwie überlegen, ob man die Wildcard-Regelung nicht ausweite. Und sagt, okay, komm, es gibt dann nicht nur vier oder acht, je nachdem, wie groß das Feld ist, Wildcards, sondern 12. Ich spekuliere mal, ich habe den Gedanken ehrlich gesagt noch nicht ganz ausgeweitet, um dann halt mehr Spannung reinzuholen und zu sagen, okay, komm. Oder von mir aus, dann machst du halt 4 Wildcards und 4 Spaßsetzungen. Was auch immer. Ne, es gäbe ja auch die Möglichkeit, das Ganze von der anderen Seite zu betrachten und zu sagen, man nimmt die Setzung nicht weg, sondern man macht die Setzung spannender.
Ja, definitiv. Also Möglichkeiten gäbe es da natürlich viele. Letztendlich hast du natürlich einen Punkt damit, dass am Ende alles vielleicht irgendwie auch so ein bisschen Gewöhnung ist und wahrscheinlich der Aufschrei, wenn man jetzt sagen würde, da geht man ran, in erster Linie dadurch kommen würde. Und ich glaube, da könnten wir uns sogar zuzählen, weil man es halt seit Jahrzehnten so kennt im Tennissport. Und weil es ja auch so war, dass die Setzungen, wenn dann eher ausgeweitet worden sind, also es gab ja früher noch Grand Slams mit, ich meine, 16 gesetzten Spielern, ja. Und da ist man ja irgendwann auf die 32 gegangen. Und es ist im Sport ja eigentlich dann doch unüblich, dass man Dinge wieder zurückdreht.
Ja, und gerade auch im Tennissport, ne? Wir sind natürlich auch ein Sport, der die Tradition irgendwie lebt, ne? Das gehört ja auch zur Identität des Sports dazu. Und ich finde, das darf man auch mal umarmen in so ein bisschen. Ich verstehe natürlich, dass auch wir uns anpassen müssen an eine andere Welt. Aber ich frage mich auch immer, wie weit muss oder darf diese Anpassung gehen, um die Identität deines Sportes nicht zu verlieren. Ne? Ich finde, es gehört irgendwie zum Tennissport dazu, dass es dauert. Für mich. Macht das ja auch den Reiz aus. Dass du eben nicht weißt, sitzt du jetzt hier für anderthalb oder für 5 Stunden.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ob das nicht etwas ist, was man einfach besser vermitteln muss, jemandem zu sagen, hey, das ist eine Essenz dieses Sportes, das gehört einfach dazu. Oder ob man versucht, es abzuändern. Ne?
Vielleicht, um diese Sektion dann noch abzuschließen, das Masters in Kanada, unsere Hörerschaft weiß das sicherlich, wird ja immer jedes Jahr wechselweise gespielt. Ein Jahr Toronto, ein Jahr Montreal. Also dieses Jahr waren die Frauen in Toronto, die Männer haben in Montreal gespielt. Und Ben Shelton hat den Wechsel auch nicht so ganz mitbekommen. Der wurde nämlich bei seiner Siegerehrung vom Publikum, ich würde sagen, mit einem kleinen Augenzwinkern dann doch ausgebuht, weil er stand halt in Montreal auf dem Center Court und hat dem Publikum in Toronto gedankt. Das fand ich eine sehr schöne Sache, finde ich, die hier erwähnt werden muss. Das ist ihm dann sogar auch noch im Satz direkt aufgefallen und er hat dann noch schnell gesagt, ich liebe natürlich auch alle Menschen in Toronto. Und dann sagte er so, nee, Montreal.
Naja, das ist auch verwirrend. Ja, kann man ja jetzt natürlich auch fragen, hat er seinen Titel wirklich verteidigt, wenn es nicht dieselbe Stadt ist?
Ich glaube, da könnten wir eine 2-stündige Folge mitfüllen.
Es ging doch mal, Roger Federer hat, glaube ich, auch Kanada immer nur in einer der beiden Städte gewonnen, in der anderen nie. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, müsste ich mal gucken.
Ja, aber stimmt, da war was.
Da war irgend sowas, wo ich, da hast du mich jetzt natürlich erwischt, gucke ich direkt mal nach. Aber das Fass machen wir vielleicht näher auf.
Nee, ich glaube, das lassen wir heute besser. Ja. Was dann ja immer so ein bisschen ungewöhnlich ist, ich habe zu Anfang gesagt, dass ja der Tourkalender so ein bisschen aus der Bahn geworfen wirkt, weil wir haben dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Endspiele in Kanada gehabt. Und gleichzeitig startet schon das Masters in Cincinnati. Hat natürlich den Hintergrund, dass man vor einigen Jahren diese Ausweitungen gemacht hat, der Turniere dort und die Turnierveranstalter einfach mehr Tage haben wollten. Deswegen hat man sich dann darauf geeinigt, dass man quasi einmal so einen Cut ja mehr oder weniger Mitte der Woche hat. Nun haben wir in Cincinnati schon so die ersten Matches gesehen. Alexander Zverev hat sich gegen Norrie so ein bisschen durchgekämpft, aber für Schlagzeilen gesorgt hat letzte Nacht Novak Djokovic. Der ist gegen den Argentinier Tirante in 3 Sätzen ausgeschieden, direkt in seiner ersten Begegnung, und er hatte sichtlich dort mit der Hitze zu kämpfen. hat sich während des Matches auch übergeben müssen. Und ja, da gehen jetzt natürlich die Diskussionen los, schon ein bisschen in so eine Sinnerrichtung. Kriegt er das vom Fitnesslevel her hin für die US Open? Findest du diese Diskussion berechtigt, Henrike? Weil ich würde nämlich sagen, nein.
Ich weiß nicht, ob darüber eine Diskussion starten muss. Es ist erstmal ein Fakt, dass er da auf dem Platz stand und es ihm sichtlich nicht gut ging. Und dass man dann sich natürlich fragt, woran das liegt und ob das ein Problem sein könnte, das jetzt länger dauert. Ich finde, das ist ja erstmal eine berechtigte Frage, die man stellen kann und die natürlich kommt. Aber ob man jetzt, wo es noch 2 Wochen hin ist, sich die Frage schon stellen muss, dass das jetzt einen Schatten vorauswirft auf die US Open, weiß ich nicht. Ich meine, Cincinnati war, wir haben ja dann heute mal aufs Wetter geguckt, irgendwie 28 Grad, Luftfeuchtigkeit von 80%. Nur ist da heute auch Regen und Gewitter, das macht natürlich keinen Spaß. Und da wissen wir ja, dass nicht nur Novak Djokovic, sondern auch eine gewisse Weltranglisten Nummer 1 da so seine Probleme mit haben kann. Insofern kann es natürlich auch einfach an den Bedingungen liegen, die aber bei den US Open auch herrschen können. Ich erinnere mich noch, lass das mal so vor 10 Jahren gewesen sein, da hat Jack Sock noch gespielt. Daran erinnere ich mich nämlich, weil der eine der Leidtragenden war, wo, glaube ich, in der ersten Runde 8 Leute aufgegeben hatten bei den Herren, weil die einfach mit dem Wetter nicht klar kamen. Das kann einem natürlich passieren, aber ob ich da jetzt direkt sagen würde, jo, um Gottes Willen, das wird in New York gar nichts, nein, das fände ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, also ähnlich, deswegen habe ich direkt gesagt, nein. Also weil du kannst am Ende ja auch sagen, Mensch, der hatte vielleicht einfach mal einen schlechten Tag oder hat sich auch nicht so gut gefühlt. Und dann führt man das, fühlt man das an dem Tag einfach auch nicht. So, und das führt halt dazu, dass du dann vielleicht auch körperlich genau solche Beschwerden hast. Es gibt ja diesen Satz, man hat schon viele Pferde kotzen sehen. In dem Fall kann man halt auch sagen, man hat schon viele Tennisspieler kotzen sehen. Also, weil man muss am Ende ja sich eingestehen, es passiert ja immer wieder. Und ich habe sogar selber mal am Platz auch erlebt, weiß ich noch, in Basel war das, glaube ich, mal, Robin Haase ist das mal auch passiert. Und der hat sich übergeben und danach einfach weitergespielt, als sei nichts gewesen.
Hat Alexander Zverev ja auch mal gemacht. Ich glaube,
Stimmt, Zverev auch.
war es
Also
nicht in
wahrscheinlich
Paris
würden einem
oder
jetzt, wenn
so?
man das mal so durchgeht, ganz, ganz viele Spieler irgendwie einfallen. Oder auch unseren Hörern würden wahrscheinlich jetzt ganz viele Namen einfallen, wo ihnen das sofort irgendwie in den Kopf schießt. Von daher finde ich diese Diskussion jetzt auch ein bisschen drüber. Und ja, Cincinnati wettertechnisch ja sowieso noch mal irgendwie besonders ist da in diesem Bundesstaat Ohio. Das haben wir jetzt auch gerade an den ersten Tagen gesehen. Die Qualifikationstage, die waren total verregnet. Da gab es auch erhebliche Verzögerungen, was auch das Publikum dort vor Ort nicht so witzig fand, weil die dann teilweise auch nicht auf die Anlage gelassen worden sind und dann auch Fans irgendwie in den sozialen Netzwerken schrieben, ja, setze ich mich jetzt morgen überhaupt 3 Stunden ins Auto, um dahin zu fahren? Also die Bedingungen da sind halt sehr, sehr wechselhaft. Und du hast es gerade angesprochen mit vor 10 Jahren New York. New York ist natürlich schon auch immer sehr ähnlich gewesen. Also da können wir uns auch daran erinnern, dass wir sehr feuchte Tage hatten, aber auch sehr heiße. Manchmal vielleicht sogar auch am selben Tag beides. Und Novak Djokovic hat oft genug bewiesen aus meiner Sicht, dass er in New York Tennis spielen kann.
Ja, und das muss man mal natürlich sehen, dass der Mann auch 39 ist. Also wir sind ziemlich gleich alt und ich muss festhalten, dass er deutlich fitter ist als ich und ich jetzt auch schon langsam merke, dass ich wetterfühliger werde, was ich so von früher nicht kenne. Das ist natürlich jetzt nicht auf hohem Niveau, um Gottes Willen, aber ich merke auch, dass Hitze, wenn sie eine bestimmte Grenze überschreitet, inzwischen mehr mit mir macht als früher. Und wenn man jetzt nicht gerade so ein Typ ist wie Tobi, der Hitze liebt, wo man sich dann halt dann erst so richtig wohlfühlt, dann kann das schon mit einem machen, wenn man da Topsport liefern muss, ne? Also ich meine, ich hätte auch irgendwo gelesen, dass es bei ihm, dass er sagte, dass es für ihn nicht angenehm war, dass er sich halt eben, der ist da so ein bisschen salomonisch geblieben, auf der Art, wie er sich gefühlt hat. Aber auch so die Nervosität und alles da dann noch mit reingespielt haben. Das fand ich auch interessant, ne? Dass er schon damit gerechnet hatte, dass es halt feucht sein würde, also eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber dass dann halt diese ganzen Umstände, die ihm in so einem Match einfach entstehen, dann das Ganze noch potenziert haben. Und ich glaube das auch wirklich, dass wenn du dich nicht gut fühlst und dann sollst du körperlich eine Top-Leistung abliefern, dass du dann irgendwann einfach mal da überschäumst und dein Körper sich dann halt auch physisch wehrt. Weil ich meine, übergeben ist ja auch eine Reaktion auf bestimmte Dinge, ne? Und wir alle kennen das, glaube ich, dass man, wenn man nervös ist und sich nicht gut fühlt oder so, die Übelkeit einfach schneller kommt. So. Und bei uns guckt halt keiner zu.
Zum Glück.
Ja, das stimmt. Das sagst du, Mann. Zum Glück.
Also hast du natürlich definitiv einen Punkt und genau das meinte ich gerade auch damit. Also am Ende ist es halt einfach höchst menschlich, dass dir das mal passieren kann. Ich war jetzt bei diesem Punkt, dass daraus jetzt eine Diskussion wird, eben weil wir das bei Jannik Sinner ja dieses Jahr so erlebt haben. Also du hast ja auch diesen Bogen eben gebaut und da war es ja schon so, dass nach seinem French Open aus das so ein bisschen was von einem ja, Staatsakt hatte im Tennissport, hatte ich so das Gefühl. Und ich bis heute halt auch denke, naja, also ihm ist das halt passiert und er hat sich ja auch untersuchen lassen danach. Und wir haben ja erfahren, dass jetzt nichts irgendwie Spannendes beziehungsweise Schlimmes festgestellt worden ist, worauf das irgendwie zurückgeführt werden kann. Und Jannik Sinner hat sich da jetzt ja nie so explizit zu geäußert, aber da habe ich damals schon und denke ich auch bis heute, dass es vielleicht auch ja einfach der Druck gewesen sein kann. Jetzt könnte man sagen, naja, der hat damals hier noch nicht das Finale in Paris gespielt, wieso hatte der den Druck? Aber wir wissen ja gar nicht, wie Spieler vor einem Match mit Druck umgehen, beziehungsweise was die an Druck verspüren. Und genau auf diesen Gedanken bin ich jetzt nämlich wieder gekommen mit dem, was du gerade über Novak Djokovic gesagt hast, eben, dass er vor diesem Match auch einen Druck gespürt hat und Stress hatte. Und auch Novak Djokovic könntest du ja sagen, naja, Junge, du hast so viel in deiner Karriere gewonnen, wie kann es denn bitte sein, dass du vor einem Erstrundenmatch beim Masters gegen Tirante, den du normalerweise auf Hardcourt immer locker schlagen müsstest, noch irgendwie sowas wie Druck oder Stress oder so oder vielleicht auch Lampenfieber verspürst. Aber das sind ja alles so Sachen, die kriegst du ja vielleicht auch niemals abtrainiert beziehungsweise haben ja langfristig auch einen positiven Effekt. Aber das kennen wir ja auch selber, eben was du sagtest, dass wir in gewissen Situationen aufgeregt sind, dass man vor gewissen Situationen vielleicht auch ein bisschen Angst hat, obwohl man schon hunderte Mal diese Situation erlebt hat und sich eigentlich denken könnte, naja, warum denn jetzt? Aber es geht halt einfach nicht weg, sondern es bleibt immer irgendwie da. Und von daher glaube ich, wenn man diese Diskussion führt, müsste man sie vielleicht mal größer führen, nämlich Spieler fragen, ja, wie geht's dir eigentlich in der Regel vor so einem Match? Und jetzt gar nicht explizit bei irgendwelchen besonderen Matches, Endspiel, Masters oder Grand Slam oder sonst was, sondern auch vor so einer ersten Runde. Bist du da eigentlich aufgeregt? Oder ist dir vielleicht auch übel davor? Vielleicht sagen die 80% der Spieler, ja, ist mir.
Also ganz ehrlich, ich würde mich, glaube ich, eher wundern, wenn jemand nicht nervös ist. Also selbst wenn du, weiß ich nicht, seit 20 Jahren auf der Tour unterwegs bist, also wenn du so gar nicht nervös bist, wäre ich, glaube ich, besorgter, weil dann frage ich mich immer, Nervosität ist ja immer auch ein Zeichen dafür, dass das, was du da tust, dir wichtig ist. Ne? Dass du weißt, es geht um was. Und ich bin mir nicht sicher, ob im Sport es gut ist, wenn du irgendwann gar nicht mehr nervös bist, also wenn so diese Spannung überhaupt nicht entsteht. Und das, was ich so aus Interviews mit verschiedenen Sportlern, auch in verschiedenen Sportarten gehört habe, ist, dass die meisten genau das sagen, dass ihnen das nie so ganz verloren geht. Diese Aufregung vom Sport, wie groß die dann ist, darüber kann man diskutieren. Und wie groß der Effekt letzten Endes auf deine Leistung ist, das ist dann wahrscheinlich die Erfahrung, die reinkommt. Aber ich würde mich eher wundern, wenn jemand sagt, nö, ich gehe da raus und mit mir macht das gar nichts. Also ich glaube, das ist so ein Mythos, so wird ein Wort aus, den man sich nicht hingeben darf. Und du hast natürlich mit Jannik Sinner auch nicht Unrecht, wobei ich bei Jannik Sinner das schon noch mal extremer fand, weil er halt so in sich zusammengebrochen ist, ne? Die ganze Leistung so bumm weg war. Und man da natürlich schon auch wusste, dass es ihm mal passiert. Und man sich natürlich fragt, wie jemand in seinem Alter mit seinen Möglichkeiten, ich glaube, das ist eher so das, dass man sich halt auch einfach gewundert hat, wie da jemand so wegbrechen kann. Aber du hast natürlich nicht Unrecht, ne? Das kann auch Tagesform sein. Ja.
Ja, absolut. Also ich war zum Beispiel gestern noch bei einem Fußballspiel und neben mir stand am Eingang jemand, den ich gut kenne. Der ist auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, Mitte 20, Anfang 20 irgendwie. Auch total fit. Und der ist einfach mal umgekippt bei diesen Wetterbedingungen, die wir gestern hatten. So auch jemand, wo man jetzt vielleicht gar nicht mit rechnen würde. Und trotzdem ist es halt passiert. Also genau das meine ich.
Ja, kann man absolut so sehen. Am letzten Endes werden wir die Wahrheit wahrscheinlich nie erfahren.
Klar, logisch, weil natürlich auch Profisportler oder gerade auch in dem Einzelsport Tennis es denn ja schon so ist, dass die Spieler nie ganz die Karten auf den Tisch legen. Das kann man auch verstehen, aber wir werden zumindest mehr dadurch erfahren, dass wir natürlich sowohl Novak Djokovic als dann hoffentlich auch Jannik Sinner bei den US Open sehen werden. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, hoffen wir natürlich, dass die Bedingungen da nicht so ganz extrem werden, weil das natürlich schon immer so ein Turnier sportlich auch einfach beeinflusst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann irgendwann auch Wettbewerbsverzerrung. Kann man natürlich immer, wobei, man kann natürlich immer sagen, naja, das musst du auch aushalten, aber ich glaube, wenn das eine gewisse Grenze überschreitet, dann hast du halt auch keine Chance mehr.
Richtig, ja. Also kann ja auch wirklich sein, dass du als Veranstalter dann auch irgendwann mal sagen musst, das hat mir das Turnier jetzt so sehr beeinflusst, dass ja sportlich vielleicht gar nicht mehr das bei rausgekommen ist, was normalerweise am Ende gestanden hätte, wenn es, ich sag jetzt mal, 10 Grad kälter gewesen wäre und wir nicht jeden Tag 40 Grad gehabt hätten oder so.
Und das Aber Dumme gut, ist,
das werden wir für dieses Jahr dann sehen.
Das Dumme
ist, ich
hab's
gerade gesagt, dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen ja aus dem Tourkalender rausgeploppt sind, können wir über Cincinnati eigentlich noch gar nicht viel sagen, weil das Turnier erst 2-3 Tage alt ist. Wir gehen Richtung US Open und hast du für dich irgendwie, Henrike, so als abschließende Frage schon so ein Gefühl für das Turnier dieses Jahr? Weil ich halt schon sagen muss, also gerade auch wenn man jetzt die Männer betrachtet, Carlos Alcaraz ist immer noch nicht zurück. Jannik Sinner macht Pause, Djokovic scheidet jetzt früh aus, Zverev wirkt auch nicht so ganz fit, auch wenn er jetzt die erste Runde gegen Norrie gewonnen hat. Ich war mir noch nie so unsicher, 2-3 Wochen vor den US Open, wie lange nicht, wer das Ding denn gewinnt.
Ja, also ich wollte eben noch sagen, um das Wetterthema abzuschließen, das Dumme ist ja, dass das Wetter immer extremer wird und weniger und nicht weniger extrem. Das heißt, das Wetterthema werden wir wahrscheinlich noch öfter haben. Hilft mir jetzt für die US Open aber auch nichts, weil da stehe ich genauso da wie du, wie so ein Ochs vom Berg. Ich finde, dass sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zurzeit noch keine dabei ist, wo ich jetzt sage, yo, die schreibe ich mir auf jeden Fall auf den Zettel, abgesehen von den üblichen Verdächtigen, wo man einfach weiß, die können's. Dazu muss ich natürlich zugeben, habe ich jetzt auch zu wenig Tennis in den letzten 2 Wochen sehen können. Ich finde, wenn du die Spielerinnen und Spieler noch mal siehst oder mal wenigstens Zusammenschnitte von den Matches gesehen hast, wie bewegen die sich, wie schlagen die, dann ist das noch mal leichter zu beurteilen. Aber ich glaube, selbst dann wäre ich nicht schlauer. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt noch auf den Zumarsch dahin bewegt und wie dann auch die Auslosung ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht noch ein bisschen Aufschluss gibt. Ich rechne auch ehrlich gesagt nicht damit, dass Carlos Alcaraz startet. Das fühlt sich momentan nicht so wahrscheinlich an. Und dann können wir ja mal eigentlich austesten, wie es ist, wenn man so gar kein Gefühl hat. Ist doch auch mal nett. Wir wollten doch Spannung, jetzt kriegen wir Spannung.
Ja, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus. Also eigentlich tut das natürlich diesem letzten Grand Slam des Jahres sehr, sehr gut. Wir hatten in der Vergangenheit ja immer schon die US Open, die zumindest dann so ein bisschen mehr nochmal für Überraschungen sorgen konnten, auch siegtechnisch. Ist dieses Jahr dann im Vorfeld noch spannender vielleicht als sonst? Ich bin auch schon dahingehend sehr gespannt dann auf unsere Vorschau, was dann zum Beispiel so ein Schwelli als Tipp hat. Wobei wir natürlich, wir werden dann ja wieder so zwei, drei Tage vor Turnierstart aufnehmen. Da sind wir natürlich dahingehend schon viel, viel schlauer, dass wir zumindest genau wissen, wer dabei ist. Also du hast gerade den Carlos Alcaraz angesprochen, den sehe ich jetzt auch noch nicht in New York, aber bis dahin haben wir dann natürlich definitiv Gewissheit.
Ja, gut, mich würde es freuen, also wenn sich dann jetzt rausstellt, dass er doch kommt, wie viel man ihm dann zutrauen will und darf, das, glaube ich, muss man dann auch mal dann kommt er halt wieder und nicht zu viel erwarten, einbauen. Und der Rest ist dann jetzt wirklich auch Überraschung. Aber ich gebe dir recht, also es kann auch einen Charme ausmachen. Und ich glaube, man muss das dann auch einfach so nehmen. Ich meine, letzten Endes, was soll man machen? Es wird so passieren, wie es passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die US Open auch wieder ihre Geschichten schreiben werden, wie jedes Grand Slam das tut.
Also ich muss sagen, freue mich definitiv schon drauf. Auch wenn die Zeiten für uns natürlich dann immer sehr, sehr hart sind. Aber gut, das haben wir ja in verschiedenen Phasen der Saison immer wieder in anderen Konstellationen auf der Welt. Henrike, ich würde sagen, wir machen dann an dieser Stelle Schluss für diese Woche, außer du hast noch eine interessante Geschichte.
Nee.
Dann schreibt ihr uns gerne kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns unter Tennisproleten. Wenn ihr eine schöne Geschichte habt, wenn ihr sagt, Mensch, also Henrike, Daniel, wie konntet ihr das denn vergessen? Oder ihr einen Wunsch habt, könnt ihr vielleicht in nächster Zeit oder wenn mal wieder es so ein bisschen ruhiger wird auf der Tour, über ein bestimmtes Thema sprechen. Da wurde uns zum Beispiel letztens vorgeschlagen, ob wir nicht mal eine Folge zu Lili Tagger machen könnten, die ja aus Österreich kommt und sich mit 18 Jahren schon unter die Top 100 gespielt hat. All das nehmen wir natürlich gerne auf und bereiten das vor. Also gerne her mit euren Ideen, euren Vorschlägen. Und gerne natürlich auch diesen Podcast weiterempfehlen, unsere Beiträge liken in den sozialen Netzwerken. Und Henrike, dann kann ich sagen, dir vielen Dank, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Dann wahrscheinlich mit mehr Geschichten aus Cincinnati. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Tschüss.